Deutschlandfunk Nova. 100.
Richtig blau. In Deutschland heißt das, da ist jemand richtig betrunken. Im Englischen ist es ein bisschen anders. Wer da den Blues hat, sich blau fühlt, der ist traurig. Sieht ein Mensch rot, klar ist er wütend, ist er kurz vorm Durchdrehen. Und grün hinter den Ohren, das ist jemand, der noch unerfahren ist. Grün eben, noch nicht reif. Ich sehe was, was du nicht siehst, heißt Folge 160 der 100. Es geht um Farben heute. Ich bin Paulus Müller und Julia Rosch, Redakteurin der Sendung, ist bei mir im Studio. Dieses Studio, müssen wir, glaube ich, mal sagen, ist nicht sehr bunt. Also nee, graue Wand.
Gelber, also so ein senfgelber Tisch.
Ja, grauer Teppich.
Grauer, aber es ist schon so in einem Farbton gehalten.
Ja. Grau. Rotes Licht natürlich hier am Mikro. Und ansonsten fällt mir nur auf deine Schuhe.
Meine Schuhe, ja, da ist die japanische.
Die sind bunt.
Da ist die japanische Kirschblüte drauf. In pink, naja, rosa eher, blau, weiß. Hm. Und Dreck, der ist auch grau.
Also Farben, die ich wahrscheinlich nicht an meine Füße ziehen würde, aber so ist es halt mit Farben. Farben sind was Subjektives. Farben, das hat, naja, mit Erleben zu tun vielleicht. Wir verbinden Farben mit Emotionen. Ich zum Beispiel merke das gerade, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, ne? Dieses Grün da draußen. Wenn die Bäume gerade explodiert sind, wenn alles frisch ist, das macht was mit mir.
Mit mir auch. Das macht mich sehr glücklich.
Ja, ne?
Also, Grün ist besser als gar kein Grün auf jeden Fall. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass aber viele Menschen erstmal Farben in so einem ganz krassen Bewertungskontext wahrnehmen. Also so erstmal einordnen. Gefällt mir nicht.
Also,
ich mag Rot,
ja,
aber Blau
nein.
Überhaupt nicht. Mhm. Nee, Blau finde ich hässlich. Oder grün oder gelb oder keine Ahnung was. Dabei ist es, glaube ich, nämlich viel, viel komplexer mit den Farben. Also ich habe neulich eine Freundin gefragt, meinte zu ihr, hast du eigentlich eine Lieblingsfarbe? Und dann sagt sie, ja, das kommt ganz auf die Jahreszeit an und auf meine Stimmung. Gerade wäre es violett. Und da passt, finde ich, ein ganz tolles Zitat von einer ganz berühmten niederländischen Produktdesignerin zu. Diese Produktdesignerin, die heißt Hella Jongerius und die hat schon für sehr, sehr berühmte Möbelhersteller ganz neue Farbwelten kreiert sozusagen. Und die hat mal gesagt, eine Farbe alleine ist gar nichts. Man muss einfach wissen, wofür man sie braucht, diese Farbe, in welcher Beziehung sie zu etwas steht. Und ich finde, in diesem Zitat, da steckt ganz, ganz viel drin. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand rot sieht, haben wir vorhin drüber gesprochen, ne? Da hast du drüber gesprochen, dann kann diese Person vielleicht gerade durchdrehen und total aggressiv sein. Aber rotes Licht kann auch genau das Gegenteil von Aggression hervorrufen, zumindest in meiner Welt. Es kann extrem gemütlich und
oh ja, auf jeden
so,
Fall.
So nett, muckelig und freundlich wirken und muss
oder
hat
so eine
nichts
Wärmelampe
mit Aggression zu tun. Ne?
Mhm.
Genau das gleiche für Blau. Erstmal eine kühle, eher abweisende Farbe. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel einen Raum, eine Wand komplett blau streichst und das ist so ein ganz tiefdunkles Blau, wo so ein leichter Schwarzanteil drin ist, dann kann das eine sehr beruhigende Wirkung auf den Menschen in diesem Raum haben. Das ist vielleicht ganz gut für Schlafzimmer oder so, kann ich mir gut vorstellen zum Beispiel.
Also heute die 100 über Farben. Das heißt Ton über was sehr Visuelles. Und das finde ich toll, weil wir, wenn wir im Lauf dieser Sendung über Farben reden, das sozusagen in euren Kopf projizieren. Also die Farben, die passieren dann in unseren Köpfen. Drei Geschichten gibt es heute.
Wir hören gleich die Geschichte von Benjamin. Und der ist sich manchmal gar nicht so sicher, wenn es um Farben geht, ob er jetzt das Richtige sieht. Und am Ende dieser 100, da geht es um eine Frau, die ganz, ganz viele Farben sieht, wo die meisten von uns wiederum gar keine Farben sehen würden.
Wir fangen jetzt in der ersten Geschichte mit einem besonderen Grün an. Dafür müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Von unserer bunten Welt, in der ständig und überall die grellsten Farben miteinander um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren, in die Welt von vor 200 Jahren. Und wenn wir dahin reisen wollen, müssen wir gedanklich die Farben mal so ein bisschen rausdrehen, die Sättigung verringern. Denn die Welt vor 200 Jahren, die war nicht bunt. Da gab es eher Grau, da gab es Naturfarben, zum Beispiel auf den Klamotten der Menschen. Bis ein Mann einen besonderen Grünton entdeckt hat.
Die Geschichte beginnt mit einer Anekdote, die ich vor kurzem gelesen habe. Und zwar geht es dabei um Napoleon, also Napoleon den Ersten oder Napoleon Bonaparte. Den kennen wir alle aus dem Geschichtsbuch. Das ist dieser Typ, der trägt immer so weiße, enge Hosen, sehen so ein bisschen aus wie Strumpfhosen. Darüber ein blauer Gehrock mit so roten Manschetten an den Ärmeln und natürlich jede Menge Goldknöpfe und Orden. Napoleon, der hat krasse Feldzüge durch Europa veranstaltet. Und beim letzten Feldzug, das war gegen die Engländer und Preußen, da ist er dann auch so richtig groß gescheitert. Das war 1815 bei Waterloo in der Nähe von Brüssel. Und die Engländer haben ihn dann in Gefangenschaft genommen und auf eine kleine Insel im Atlantik verbannt. St. Helena heißt diese Insel. Und die Anekdote, die ich gelesen habe, die bezieht sich jetzt auf St. Helena und auf den Tod von Napoleon. Also der ist am 21. Mai 1821 auf St. Helena gestorben. Und wie das halt so ist, ne, wenn bedeutende Menschen irgendwo fernab von allem sterben. Und auf der einen Seite haben sie sehr viele Feinde und auf der anderen Seite haben sie sehr viele glühende Anhänger. Dann entstehen natürlich schnell wilde Spekulationen. Was ist jetzt die Todesursache? Und genauso ist es auch bei Napoleon. Und eine Theorie lautet, Napoleon ist wegen seiner grünen Wände gestorben.
Er hat in seinem bescheidenen Chalet, Schlösschen, wo er auf St. Helena sozusagen wohnte, auch grüne Wände gehabt.
Das sagt Robert Fuchs. Der ist Professor am Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaften an der Technischen Hochschule in Köln. Und der kennt sich sowohl mit Chemie als auch mit Geschichte und auch mit historischen Farben aus.
Also hat man sehr schnell einfach behauptet, dort sind Tapeten, die Schweinfuttergrün oder Schelesgrün enthalten und er ist an Arsenvergiftung gestorben.
Jetzt frage ich mich natürlich, kann eine Wand tatsächlich einen Menschen töten? Und bei der Suche nach einer Antwort bin ich dann auf die Geschichte von zwei Grüntönen gestoßen.
So, dass ich überhaupt wissen, von was wir reden.
Ah.
Das ist jetzt gerade die Sicherheitsschrank.
Sie haben sogar Proben. Ist ja irre. Super, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet.
Professor Fuchs, der stellt da zwei Glasflakons auf den Tisch und auf dem einen, da klebt so ein orangefarbenes Schild mit einem schwarzen Totenkopf. In beiden Glasflaschen ist jeweils so ein feines grünes Pulver. Das eine ist ein bisschen heller, das andere ein bisschen kräftiger. Farbpigmente sind das.
Ja, das sind zwei Proben. Das eine ist das Schelegrün und das andere ist das Schweinfuttergrün. Beide haben Anfang des 19. Jahrhunderts eine spezielle Geschichte, weil beide enthalten Arsen, aber sind als Pigment sehr schön tief gefärbt.
Es ist das Jahr 1775 in Köping, in einer kleinen schwedischen Stadt. Da lebt der Apotheker Karl Wilhelm Scheele. Wobei, Leben ist vielleicht komplett übertrieben bei ihm. Eigentlich hat er nämlich nur gearbeitet. Der steht die meiste Zeit im Labor hinter seiner Apotheke und experimentiert und forscht. Und es gibt so eine Zeichnung von ihm. Sieht er eigentlich aus wie so ein junger, hübscher Mann mit kurzen Locken und einem weichen, leicht verträumten Blick. Aber ich glaube, verträumt war der überhaupt nicht.
Ja, Karl Wilhelm Scheele kann sicherlich als der bedeutendste deutsche Apotheker aller Zeiten bezeichnet werden. Er ist unheimlich erfolgreich gewesen, hat unheimlich viel entdeckt und hat ein bedeutendes wissenschaftliches Werk hinterlassen, das ihn auch zugleich zum bedeutendsten Chemiker aller Zeiten werden lässt.
Christoph Friedrich ist Professor am Institut für die Geschichte der Pharmazie in Marburg und der weiß so ziemlich alles über diesen Apotheker. Also Karl Wilhelm Scheele, der kommt 1742 in Stralsund zur Welt. Das ist heute Deutschland, gehört aber damals zum Schwedischen Reich.
Scheele stammt aus einem bürgerlichen Elternhaus. Der Vater war in Stralsund Kaufmann und Bierbrauer, ist aber dann doch in pekuniäre Schwierigkeiten geraten. Und die Familie war dann doch sehr arm, musste aus dem Geburtshaus von Scheele, das noch in Stralsund heute steht, ausziehen.
Die Geschäfte vom Vater laufen also so schlecht, dass er Konkurs anmelden muss. Und dann wird das Rote Haus mit dem Treppengiebel und den kleinen Fenstern auch versteigert. Für Karl Wilhelm hat das zur Folge, also er ist damals gerade mal 14 Jahre alt, dass er sich jetzt selber um seinen Unterhalt kümmern muss. Und so geht er dann nach Göteborg, wo er eine Lehre als Apotheker beginnt.
Er hatte das Glück, in eine Apotheke zu kommen, die relativ neu war und der es eine vorzügliche Bibliothek gab. Und weil er so fasziniert von den Naturwissenschaften schon als kleiner Knabe war, hat er alle Bücher, die dort sich befanden, durchgearbeitet und eben nicht nur durchgearbeitet, sondern eben auch alle dort beschriebenen Experimente im Apothekenlaboratorium danach vollzogen. Und so hat er sich eine unheimliche Erfahrung im praktisch-chemischen Arbeiten angeeignet, die ihresgleichen suchte, obwohl er eigentlich reiner Autodidakt war.
Scheele lernt Arzneien herzustellen, klar, Aber in jeder freien Minute hantiert er da mit Flaschenkolben, Flüssigkeiten, mit Pulvern oder was er sonst so in die Hände bekommt und macht chemische Versuche. Wie so ein richtiger Nerd. Und das ändert sich auch nicht, als er später eine eigene Apotheke übernimmt und ein eigenes Geschäft hat.
Da hat er sich dann auch ein Apothekenlaboratorium eingerichtet und jede freie Minute, er hatte keine Familie, er war nicht verheiratet, hat er in diesem Labor verbracht und dort unermüdlich gearbeitet.
Jetzt dürfen wir uns die Chemie in dieser Zeit nicht so vorstellen, wie wir sie heute aus dem Chemieunterricht kennen, ne? Also das Periodensystem, auf dem alle bekannten Elemente aufgelistet sind, das gibt es damals noch nicht. Erlenmeyer-Kolben, die werden auch erst viel später entwickelt. Und mit so genauen Mengenangaben, ganz, ganz präzise, ja, das ist in dieser Zeit auch noch so eine Sache. Und das erklärt mir André Karliczek, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Geschichte der Naturwissenschaften, Medizin und Technik.
Aus heutiger Sicht ist das natürlich hemdsärmlich, weil man da mit ganz anderen quantitativen Möglichkeiten operiert. Man hat also keine feinen Waagen. Das ist alles sehr grob, alles löffelweise oder priseweise. Das ist keine exakten Werte, die man hat oder exakte Mengen von Stoffen, die man da zusammenbringt, sondern das funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip des Kochrezepts. Eben Löffel davon, drei Löffel dort, dann stehen lassen, eine halbe Stunde aufkochen und so weiter. Das ist alles sehr grob.
Aber Karl Wilhelm Scheele, der hat inzwischen einfach auch ein unglaubliches Wissen und der hat einfach viele Erfahrungen mit dem Experimentieren gesammelt. Und er weiß irgendwie, da gibt es noch viel zu entdecken.
Was er entdeckt hat, das ist also fast Legende. Er ist vor allem bekannt als der Entdecker des Sauerstoffs, aber auch weiterer Elemente, Chlor, Fluor, Stickstoff, Molybdän, Barium, hat sehr, sehr viele organische Säuren auch entdeckt.
Wir müssen uns das jetzt nicht alles so ganz genau im Einzelnen merken. Es reicht, wenn wir behalten, Karl Wilhelm Scheele, der hat einfach irre viel entdeckt.
Der Sulfatnachweis stammt von ihm, der Calciumnachweis, Chlorbleiche, eben auch technische Entdeckungen. Und dazu gehört auch Scheeles Grün.
Scheeles Grün. Um zu verstehen, was das für eine Sensation war, müssen wir uns zumindest mal versuchen vorzustellen, wie diese Welt damals aussah. Wir können davon ausgehen, dass sie sich sehr stark von unserer heutigen Welt unterscheidet.
Weil einfach die Palette der Farben viel geringer gewesen ist und eben auch die Leuchtkraft, weil die Farbtöne hauptsächlich aus der Natur gewonnen wurden, also die Farben zum Färben von Kleidung. Die gelben, roten und blauen Töne, die liefern meistens sehr stumpfe Töne.
André Karliczek, der hat sehr viel zur Farbe geforscht und der erklärt, dass im 17. und 18. Jahrhundert die schönen und leuchtenden Farben, die waren einfach extrem teuer. Also zum Beispiel gibt es da Ultramarin, das ist so ein leuchtendes Blau, das wird aus Lapislazuli hergestellt, also aus einem Edelstein. Oder es gibt auch Purpur, das ist so ein leuchtender Rot-Violett-Farbton. Der wird aus der Drüse der Purpurschnecke gewonnen. Und wenn man sich das mal vorstellt, für 1,5 Gramm von dieser Farbe braucht man 12.000 Schnecken. Also diese Farben sind wunderschön strahlend, das gibt es damals also durchaus. Aber die Herstellung, die kostet eben ein Vermögen. Und dementsprechend sind diese Farben dann auch den Reichen vorbehalten. Manchmal vielleicht nur dem Kaiser oder irgendwelchen hohen Geistlichen. Und darum kann es gut sein, dass ganz einfache Menschen diese Farben noch nicht einmal zu Gesicht bekommen haben. Einfache Menschen aus der Unterschicht, die tragen im 18. Jahrhundert vor allem Kleidung aus Leinen und Wolle. Und zum Färben werden, wenn dann überhaupt, Naturfarben verwendet. Das ist dann eher so ein gedecktes Blau, ein Braun-Grau, Naturweiß-Beige. Ja, das dürften so die Farben der Alltagskleidung in dieser Zeit gewesen sein. Und bunte Wände oder Bilder oder Poster, also Dinge, mit denen wir heute unsere Wohnungen dekorieren, die gab es damals für normale Menschen eher nicht. Und jetzt ist da Karl Wilhelm Scheele, dieser Apotheker, und der beschäftigt sich 1775 ziemlich intensiv mit Arsen, Arsenik und Arseniksäure.
Das ist ja ein starkes Gift.
Arsen wird übrigens damals gelegentlich benutzt, um Feinde aus dem Weg zu räumen.
Ich habe mir die Arbeit nochmal herausgesucht. Er hat ganz systematisch dieses Arsen mit allen möglichen Metallen umgesetzt, mit allen möglichen Verbindungen, alles, was er haben konnte. Und da war eben auch Kupfer dabei.
Und bei diesen Versuchen mit Kupfer, da setzt sich dann irgendwann so ein leuchtendes Grün am Boden des Gefäßes ab. Also am Ende bleibt ein helles, leuchtendes, grünes Pulver, ein Grünpigment, Scheeles Grün. Dieses helle Grün, das erinnert so ein bisschen an frische Birkenblätter im Frühling. Vielleicht ist der Apotheker Karl Wilhelm Scheele total überrascht. Vielleicht ist er aber auch einfach ein zu abgebrühter Forscher und dass er sich einfach nur denkt, ach, heute also mal ein Grün und macht dann einfach weiter mit dem nächsten Experiment. Was da genau in ihm vorgegangen ist, wissen wir nicht. Aber sein Grün ist aus damaliger Sicht definitiv sensationell. Nicht nur, weil es so schön leuchtet, sondern auch, weil es so beständig ist. Viele Farben sind in dieser Zeit nämlich lichtempfindlich. Das heißt, die dunkeln noch ein bisschen nach mit der Zeit oder bleichen aus. Aber dieses Grün, das bleibt so, wie es ist. Und dann ist da noch was.
Ich will mal so sagen, dass in dieser Zeit man Farben auch besonders als Wirtschaftsfaktor entdeckt und eben auch, dass man sie synthetisch herstellen kann.
Karl Wilhelm Scheele hat also durch seine Experimente mit Arsen und Kupfer ein wirtschaftlich vielversprechendes Produkt entdeckt. Aber
ich glaube, das war ihm nicht so bewusst. Und er hat das auch nicht vermarktet. Also das war etwas, was ihn nicht interessierte, eine Vermarktung. Das haben dann andere gemacht. Die Publikation ist natürlich dann übersetzt worden ins Deutsche und dann auch in andere Sprachen und ist natürlich dann bekannt geworden. Und dann haben andere natürlich diese Entdeckung dann praktisch genutzt.
Scheele ist halt ein Forscher, der ist ein Nerd, der dokumentiert seine Versuche ganz genau und schreibt auch die Rezeptur für dieses Grün auf. Aber danach macht er sich wahrscheinlich an weitere Versuche. Das Grün ist für ihn vermutlich nur eine von ganz vielen Entdeckungen.
Er war ein reiner Idealist. Er hat um der Forschung willen seine Chemie betrieben.
1786 endet die Geschichte von Karl Wilhelm Scheele, weil er im Alter von 44 Jahren stirbt. Damit die Witwe von seinem Vorbesitzer der Apotheke nicht auf der Straße landet, heiratet er sie noch schnell auf dem Sterbebett und macht sie zu seiner Erbin. Aber ansonsten hat Scheele sich in seinem ganzen Leben nicht so richtig um Frauen gekümmert.
Er hatte also auch für Frauen und Familie keinerlei Sinn, sondern war wirklich ein, ja, man kann fast sagen, fanatischer Forscher. Die Chemie war seine Geliebte.
Karl Wilhelm Scheele stirbt. Aber die Geschichte seines Grüns, die geht jetzt eigentlich erst so richtig los. Weil andere, die erkennen das Potenzial, das in Scheeles Grün steckt. Sie interessieren sich für sein Rezept, das er ja veröffentlicht hat, und stellen dann den Versuch nach. Und manche verändern das Experiment auch noch so ein bisschen.
Dieses Scheele-Grün wird wohl zuerst in Österreich oder so von jemandem nochmal aufgehübscht, sage ich mal. Also es wird verfeinert, es wird wieder wie eine Art gereinigt. Der Ton, der rauskommt, ist ein leuchtendes, brillantes Grün. Was besser ist als das Scheele-Grün, ansprechenderen Farbton hat.
Und so wird jetzt aus Scheeles Grün Schweinfurter Grün. Weil die Rezeptur für diesen verbesserten Farbton, den sichert sich dann ein Farbenfabrikant in Schweinfurt. Das ist in Bayern. Und dieser Unternehmer, der heißt Wilhelm Sattler. Und der kann sich jetzt so richtig schön die Hände reiben, weil dieses leuchtende Grün, das wird zur Trendfarbe.
Er kann davon große Mengen herstellen und kann damit sozusagen auch einen Markt bedienen, und zwar kostengünstig.
Anfang des 19. Jahrhunderts wollen alle dieses Grün. Das Grün kommt auf Tapeten, es kommt in Wandfarbe, Künstler verwenden es für ihre Gemälde. Und ich stelle mir vor, wie aus dieser braun-beigen Welt eine immer buntere Welt wird. Überall grüne Flecken. Hier grüne Wände, dort grüne Kunstblumen, grünes Kinderspielzeug und sogar beim Bäcker leuchten Bonbons und Kuchen in Grün, weil dieses Schweinfuttergrün als Lebensmittelfarbe verwendet wird.
Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Bonbon oder für die Konditorei irgendwelche Kuchenglasuren einfärbe, dann darf die Farbe nicht zu teuer sein. Und der Erfolg, der hängt nicht nur an der Entdeckung, sondern eben auch an der Möglichkeit, es in größeren Maßstäben herstellen zu können und das kostengünstig. Und das hat der Sattler in Schweinfurt geschafft.
Weil das Grün jetzt so beliebt ist, schafft es natürlich auch seinen Weg in die Mode. Obwohl Schweinfuttergrün gar nicht so ideal ist, um damit Stoffe zu färben. Aber Grün ist einfach die Farbe der Stunde.
Es war extrem beliebt, weil es war eben ein anderes Grün als das, was man kannte in dieser Zeit. Es war leuchtend und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist sonst auf einem Ball beispielsweise und hat dort diese stumpfen Farbtöne, von denen ich vorhin sprach, und dann kommt jemand rein mit einem leuchtend brillanten grünen Kleid. Dann weckt das die Aufmerksamkeit und das ist genau natürlich das Ziel von Mode in dieser Zeit, Aufmerksamkeit zu erwecken. Und deswegen ist diese Farbe auch so beliebt, weil sie genau diesen Effekt hat. Sie ist neu und sie ist in ihrer Brillanz bis dato nicht gekannt, nicht gesehen auf Kleidung und damit natürlich ein absoluter Hingucker.
Also wir sind inzwischen im 19. Jahrhundert angekommen und der Hof, der damals die Trends setzt, Das ist der Hof des französischen Kaisers. Inzwischen ist das Napoleon III. Das ist ein Neffe von Napoleon, dem großen Feldherrn, der da auf St. Helena gestorben ist. Und der hat eine Frau und die heißt Kaiserin Eugenie. Und sie war damals sowas wie ein It-Girl.
Es ist auch da schon ein Marketing-Trick gewesen. Man hat der Frau von Napoleon ein Gewand oder eine Seide geschenkt. Die war gefärbt mit dem damals modernsten Grün, Smaragdgrün.
Und wie das halt so ist mit Influencern. Die Kleider, die Kaiserin Eugenie getragen hat, die wollen alle anderen Frauen auch haben. Und so kommen jetzt grüne Ballkleider total in Mode. Was ein bisschen anders ist zu dieser Zeit, Moden im 18. und 19. Jahrhundert, die haben eine wesentlich längere Haltbarkeitsdauer. Also das geht da nicht nur um eine Saison, sondern das geht über Jahrzehnte hinweg, dass dieses Grün modern war. Und natürlich können sich nicht alle Damen teure Stoffe leisten, Seide oder Taft oder was auch immer. Aber mit diesem Schweinfuttergrün wird inzwischen auch ein günstigerer Stoff gefärbt. Talatan heißt er. Und plötzlich können sich auch noch mehr Frauen grüne Ballkleider leisten. Das einzige Problem ist diese Sache mit dem Arsen.
Dabei fällt natürlich auch was ab von diesem Stoff, das bleibt nicht aus. Und das Schweinfuttergrün, ähnlich wie das Schälegrün, sind arsenhaltig, entsprechend giftig. Das heißt also, beim Bewegen kann das in die Luft kommen, dadurch auch in die Atemwege und entsprechend Vergiftungen hervorrufen.
Es kommen dann in dieser Zeit vermehrt Beschwerden auf. Also Menschen, die in Schweinfuttergrün gestrichenen Räumen leben, die sagen, oh, ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Es gibt dann auch Berichte über Übelkeit oder Geschwülste auf der Haut, über gereizte Schleimhäute. Und auch Näherinnen, die klagen darüber, dass sie diese Beschwerden haben oder Frauen, die diese Ballkleider tragen. Und etwas später, 1860, schreibt dann ein Berliner Chemiker, Otto Ziorek heißt er, einen wissenschaftlichen Artikel über dieses Schweinfuttergrün in den Ballkleidern.
Eine nach dem Reigen unserer jetzigen Tänze hüpfende Dame macht bei 3/4 oder 2/4-Takt in der Minute durchschnittlich 126 Sprünge. Angenommen, dass sie an einem ganzen Ballabend nur eine halbe Stunde sich in wirklicher Aktion befände, so ergäbe dies 3680 Sprünge, respektive Erschütterungen, die sie und das Kleid zu verführen hätten.
Der Chemiker macht dann einen Versuch, um diese 3680 Hüpfer zu simulieren. Er nimmt ein Stück grünen Stoff und schwenkt sie 60 Minuten lang jede Sekunde einmal auf und ab. Und dabei stellt er dann fest, dass das Stoffstück am Ende 3,5% seines Gewichts verliert, weil eben Staub abbröckelt. Und für ihn ist damit bewiesen, dass vom Tragen der grünen Ballkleider eine Gefahr ausgeht. Er hält es jetzt für übertrieben, von giftigen Staubwolken zu sprechen. Aber immerhin, nach seiner Veröffentlichung, warnt dann die Berliner Polizei vor diesem grünen Talatan. Und in Leipzig wurde der Stoff sogar verboten. Also, es gibt immer mehr Bedenken jetzt, nicht nur in Bezug auf die Ballkleider, sondern Mediziner und Wissenschaftler, die diskutieren auch darüber, ob jetzt diese grünen Tapeten und die mit Schweinfuttergrün gefärbte Lebensmittelfarbe, ob die nicht schädlich sind. Aber das Problem damals sind einfach die wissenschaftlichen Methoden, die sind noch nicht so weit entwickelt.
Das Problem dabei ist natürlich, das ist der direkte Nachweis, ist tatsächlich diese Farbe, die diese Erscheinung hervorruft und nicht irgendetwas anderes. Den exakten Nachweis zu führen, das war damals meines Erachtens relativ schwierig. Man konnte zwar zeigen, sicherlich, dass Arsen per se giftig ist, aber dass nun ausschließlich die Quelle das Kleid oder die Tapete sein soll, das kann man relativ einfach zerreden.
Ja, und jetzt ist da noch diese Geschichte mit Napoleon Bonapartes grünen Wänden auf St. Helena. Also 1821 stirbt er dort. Da ist dieses Grün gerade voll in Mode. Aber erst 19 Jahre später, 1840, kommt dann nämlich sein Leichnam zurück nach Frankreich. Und das ist genau die Zeit, in der Wissenschaftler dann auch gerade anfangen, erste Bedenken über das Arsen in den leuchtend grünen Wänden zu äußern. Und als Napoleons Körper, also 1840, ausgegraben wird, stellen dann auch die Zuständigen fest, dass er kaum verwest ist. Also keine Maden, keine Würmer. Und der Verdacht fällt dann schnell auf Vergiftung durch Arsen. Die Engländer haben ihn vergiftet, sagen halt die einen. Und die anderen sagen dann, nein, das Arsen, das kommt bestimmt aus den grünen Tapeten. Und diese Theorie mit den grünen Wänden, die hält sich hartnäckig. Also zig Seiten im Netz, die berichten heute noch darüber. Ich meine, klingt auch irgendwie gut. Er ist an seinen grünen Wänden gestorben. In den 1990er Jahren wollen dann aber italienische Wissenschaftler wirklich wissen, was ist dran an dieser Theorie. Und sie untersuchen Proben von Napoleon.
Arsen wird ja in Fingernägeln oder in Haaren gespeichert. Und dann gab es erst die erste Sensation, hurra, man hat Arsen gefunden. Also war das klar, Napoleon muss an Arsen gestorben sein. Und schuld waren natürlich die Tapeten, von denen man aber nichts mehr hatte.
Ja, man hatte nichts mehr von den Tapeten. Aber 2008 untersuchen andere Wissenschaftler dann noch weitere Haarproben aus anderen Lebensabschnitten von Napoleon. Auch von seinem Sohn oder von seinen Ehefrauen.
Interessanterweise hat man plötzlich bei allen Verwandten von Napoleon, von denen man Haarproben hatte, man hat ja gerne Locken verschenkt als Erinnerung an Personen, konnte man also winzige Proben nehmen, alle hatten genau den gleichen Arsengehalt. Das heißt, es war ganz unwahrscheinlich, dass das Arsen von den Tapeten kommt. Und bis heute rätselt man natürlich, woher kommt das Arsen? Wie es jetzt nun bei seinem Sohn, bei seiner Ehefrau, bei beiden Ehefrauen im Übrigen, zu diesen Arsengehalten kommt, weiß man nicht. Es gibt eine andere Vermutung, dass bei der Einbalsamierung Arsenik benutzt wurde, was durchaus auch der Fall sein kann, weil Arsenik auch gegen Insekten hilft. Das heißt also, dass zum Beispiel die Fliegen keine Larven ablegen können im toten Körper. Also man muss es im Moment offen lassen, aber auf jeden Fall ist die Theorie, dass Napoleon an den Tapeten gestorben ist, heute vollkommener Humbug.
Also halten wir fest, Napoleon ist nicht am Arsen in den grünen Wänden gestorben. Auch wenn diese arsenhaltige Farbe sicherlich nicht besonders gut für die Gesundheit war. Ob andere Menschen am Arsen in den Wänden oder Kleidern gestorben sind? Ich habe darüber nichts gelesen, sondern nur über diese gesundheitlichen Beschwerden. Aber fest steht, sowohl Scheeles Grün als auch das Schweinfurter Grün werden heute nicht mehr verwendet. Wahrscheinlich gibt es auch inzwischen einfach viel zu viele Alternativen für leuchtende Grüntöne, so ganz ohne Arsen.
Das war Vera Pache über Scheeles Grün oder Schweinfurter Grün, wie es dann später hieß. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das aussieht, dieses Grün, dann schaut mal auf deutschlandfunknova.de vorbei. Da haben wir ein paar Bilder für euch. Hier bei mir im Studio ist jetzt Sandro Schröder. Und wir reden ja die ganze Zeit über Farben, über das Scheele Grün gerade zum Beispiel. Und da gibt es ja Menschen, für die ist das mit dem Grün nicht wirklich einfach. Als wir die 100 vorbereitet haben, Sandro, da haben wir uns alle gefragt, wie es ist, farbenblind zu sein.
Ja, und wir fanden das ja auch irgendwie erstmal alle total interessant. Ja. Aber wie stellst du dir das vor? Also wie sieht jemand, der farbenblind ist, die Welt aus deiner Sicht?
Also ich würde jetzt erstmal sagen, grau. Ich habe mal gehört, irgendwie jemand, der eine Rot-Grün-Schwäche hat, der sieht grau und kann Rot und Grün nicht unterscheiden. Ja, also keine Farben, sondern grau.
Und das, ich finde, man merkt dann halt, wir finden das interessant, aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie das aussieht. Und deswegen, ich habe mit jemandem gesprochen, der tatsächlich farbenblind ist. Das ist Benjamin, der ist 32 und er kommt aus Berlin. Und der hat ziemlich früh gemerkt, dass mit seiner Farbenwahrnehmung irgendwas nicht stimmt.
Das erste Mal damit konfrontiert wurde ich in der Grundschule, aber ich glaube, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das irgendwann bewusst wurde. Es war einfach immer so, dass ich nicht wusste, welche Farbe ich für welche Situation zu wählen hatte. Das gab es eigentlich schon im Kindergarten. Da hatte ich auch schon Bilder gemalt, die dann einen lilanen Himmel hatten, anstatt einem blauen oder braune Blätter, grüne Baumstämme. Meine Bilder waren eher expressionistisch. Ich hatte zum Beispiel in der dritten Klasse eine Kunstlehrerin, Frau Spieß, und wir hatten den Auftrag, ein Selbstporträt zu malen. Das habe ich dann auch gemacht und habe eine 4 dafür bekommen, mit der Begründung, dass ich mich komplett grün gemalt habe. Ich dachte, das wäre Hautfarben, aber es war halt komplett grün. Da habe ich als Entschuldigung angeführt, dass ich farbenblind wäre. Das hat sie gesagt, das weiß sie, aber trotzdem, ein grüner Kopf kriegt eine 4. Das war gemein, aber ich habe es verkraftet.
Oh Gott, das ist ja richtig gemein.
Ja.
Also irgendwie, man könnte ja sogar eine gute Note geben, weil es sehr fantasievoll ist oder irgendwie sowas. Ja. Wie geht's denn weiter mit ihm? Also in der Schule ist ja eine Sache und Kindergarten, da ist das ja vielleicht auch noch kindliche Fantasie. Also da sagt Mama und Papa ganz bestimmt, oh, wie schön, ein rosa Himmel. Aber ja, wie geht's weiter?
Also wir haben ja dann auch immer als Normalsehende so diese Vorstellung, das muss ja wahnsinnig anders für ihn alles sein. Also du hast ja jetzt auch die Erwartung, es muss ja für ihn irgendwie das Leben verändern.
Naja klar, irgendwie schon.
Und das Lustige ist, für ihn ist das gar nicht so extrem. Also wir glauben halt farbenblind, wortwörtlich, die Leute sehen überhaupt keine Farben, sehen nur grau. Und wir haben überhaupt keine Vorstellung, wie die Leute eigentlich dann die Welt sehen. Und bei ihm ist es aber ganz anders und er sagt auch, mit dieser Vorstellung, die wir Normalsehenden haben, wie Farbenblinde sehen, mit der hat Benjamin total oft zu tun.
Das ist ein großer Irrtum, ja. Ich sehe Farben, ich sehe sehr viele Farben. Ich glaube, ich sehe genauso viele Farben wie andere Menschen auch. Ich kann die nur nicht zuordnen. Das heißt, wenn ich eine Farbe sehe, ohne Kontext, sagen wir jetzt, ist ein hellgrün, dann könnte ich auf die Idee kommen, das ist gelb. Dann ist das mein erster Impuls, das ist gelb und alles ist gut. Wenn ich dann neben diesem hellgrünen, sagen wir, Pullover einen gelben Pullover sehe, dann würde ich vielleicht sagen, okay, nee, der ist gelb und der war gar nicht gelb, der war hellgrün. Jetzt habe ich es gecheckt. Aber so ohne Kontext würde ich es nicht sicher benennen können. So nehme ich das wahr, meine Farbenblindheit.
Also man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Arten von Farbenblindheit. Nicht jede Farbenblindheit ist dieselbe. Es gibt eigentlich so zwei grundverschiedene Ausprägungen. Es gibt wirklich die Leute, die nur grau sehen. Die sehen nur Grautöne, die haben keine Farbwahrnehmung. Das ist aber enorm selten. Also das sagt man so ungefähr eine von 40.000 Geburten, da tritt das auf. Wahnsinnig selten. Die andere Störung ist aber viel, viel häufiger. Wir haben ja so Farbrezeptoren im Auge und wir sehen dadurch drei Farben. Blau, Grün und Rot.
Und dann mischen wir die.
Und bei den Leuten, die diese andere Form der Farbstörung haben, da funktioniert einer von diesen Rezeptoren nicht. Und das ist gar nicht so selten. Zum Beispiel 8-9% der Männer haben diese Rot-Grün-Blindheit. Das ist auch das, was die meisten Leute irgendwie kennen. Das kennt man aus dem Alltag von diesen Tests. Und in diese Kategorie von der Störung fällt auch Benjamin. Und er hat dann versucht, mir mal zu beschreiben, wie das bei ihm aussieht und was das mit seiner Farbwahrnehmung macht.
Ich kann am besten sagen, was mir am schwersten fällt. Am schwersten ist dunkelblau und lila. Hellblau und rosa kann ich auch gut verwechseln manchmal. Hellgrün und gelb ist schwierig. Zum Beispiel beim Bananenkaufen habe ich ein Problem. Gestern auch wieder hatte ich gedacht, ich bringe Bananen mit, die gerade so schon gelb sind. Die waren dann aber doch noch sehr grün. Und ich fühle dann, ob die Banane schon ein bisschen reif ist. Aber auch dafür tue ich mich manchmal.
Also er hat Farben um sich herum, viele Farben, kann sie nur nicht zuordnen. Und tatsächlich das mit den Bananen nur gut. Also ist jetzt nicht ein großes Problem für ihn, oder?
Ist es überhaupt nicht. Also er hat da am Anfang sich auch so ein bisschen dagegen gewehrt, dass ich gesagt habe, ja, das muss ja total besonders für dich sein. Und er sagt halt, für ihn ist das die Normalität. Für ihn war das ja schon immer so. Und es gibt nur ganz wenige Momente im Alltag, wo ihn das wirklich betrifft oder wo das ihn nervt.
Was sind das für Momente?
Das zum Beispiel beim Einkaufen von Klamotten.
Da muss ich dann fragen, weil ich hatte zum Beispiel mal die Sache, dass ich mir eine Jacke bestellt habe online, ein Cardigan. Dachte, das ist was ganz was Schlichtes, was Graues, was ich immer anziehen kann. Habe das dann noch getragen und wurde immer darauf angesprochen, dass es so eine tolle Farbe wäre. Und die wäre so frühlingshaft und so erfrischend. Und ich dachte immer, jo, das ist grau. Ja, danke, muss wohl ein tolles Grau sein, das ich da gewählt habe. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, das ist nicht grau, das ist türkis. Und irgendwie anscheinend sehr grell. Ja, aber war ja dann auch nicht schlimm, weil die Reaktionen waren positiv, war nicht das, was ich dachte. Aber ich trage die Jacke auch immer noch und nehme die aber auch, nachdem ich da aufgeklärt wurde, dass es nicht grau ist. Und das kann ich jetzt verstehen, das ist wohl nicht wirklich grau. Aber ich finde sie trotzdem nicht grell oder so, dass sie mir ins Auge springt. Nehme ich so nicht wahr. Ich nehme das eigentlich als sehr dezent wahr.
Irgendwie finde ich die Vorstellung von einem frühlingshaften Grau total schön.
Ja, es ist halt vielleicht eine Frage des Eindrucks. Man kann ja auch ein Grau sehr frühlingshaft finden. Vielleicht ja. In Köln das sehr graue, frühlingshafte Grün, Grau.
Ja, auf jeden Fall.
Aber sonst, wenn Benjamin nicht gerade einkaufen geht, dann spielt das mit der Farbenblindheit für ihn eigentlich wirklich kaum eine Rolle. Er hat keine Beeinträchtigung, er braucht das im Job nicht. Und allerhöchstens, wenn er mit Leuten zu tun hat, die ihn nicht kennen, da muss er wirklich mal erklären, dass er farbenblind ist.
Ja, das ist ja eh, das erlebe ich dann auch oft, wenn das irgendjemand rausfindet, dass ich farbenblind bin, dann, und das ist irgendwie in einer Runde, dann werde ich ja quasi für die nächsten 15 Minuten eigentlich durchgehend immer wieder gefragt, was ist das für eine Farbe und was hat das für eine Farbe und was ist das für eine Farbe und so weiter und so fort. Und oft ist es dann aber so, dass angefangen wird und immer so auch als lustig empfunden wird, wenn ich daneben liege oder so. Aber meistens wird dann irgendein Farbton manchmal gezeigt, über den dann die anderen auch anfangen zu diskutieren, sagen, nee, das ist doch nicht die Farbe, das ist doch die Farbe. Und dann geht das schon los. Und dann merken die meisten oft erst, dass Farben gar nicht so eindeutig sind, wie man vielleicht so immer für sich denkt.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber...
Total, wusste ich gerade, genau. Also immer dieses, zum Beispiel mit meiner Freundin so, die sagt dann, das ist ein Grün und ich sag so, ne, also sorry, das ist ganz sicher ein Blau.
Also, und das habe ich auch gemerkt. Also je länger ich mich mit dieser Farbwahrnehmung beschäftigt habe, je mehr ich auch diese Geschichte von Benjamin gehört habe, wurde ich mir unsicherer, stimmt eigentlich meine Farbwahrnehmung, weil ich genau diese Momente auch kenne. Und Benjamin, finde ich, hatte da so eine total schöne Formulierung dafür. Er hat halt gesagt, es gibt so ein Spektrum von Farbwahrnehmungen, die als normal gelten und die meisten Leute liegen irgendwie in diesem Spektrum und die müssen sich deswegen nicht rechtfertigen. Da streitet man dann vielleicht darüber, ist das jetzt Türkis oder ist das Petrolfarben?
Oder ist da ein bisschen Rot drin oder nicht, sowas.
Genau, und er ist jemand, der liegt halt nicht in diesem normalen Spektrum, sondern liegt halt ein bisschen weiter draußen. Und deswegen muss er sich rechtfertigen dafür. Aber ich fand diesen Gedanken total gut, dass er eigentlich ja auch eine total subjektive Farbwahrnehmung hat, die auch in Ordnung ist. Und auch wenn das jetzt erstmal kurios ist, für viele andere Leute, für ihn ist das die ganz normale Farbwahrnehmung, so wie er die Welt sieht.
Und ich glaube, es wäre ein bisschen langweilig, wenn wir uns nicht alle auch irgendwie ständig über Farben streiten könnten, ob wir die schön finden oder nicht oder was für eine Farbe das nur ist. Sandro Schröder hat mit Benjamin gesprochen, wie das ist, wenn man farbenblind ist oder, wie es korrekt heißt, farbenfehlsichtig. Und jetzt sprechen wir mit einer, die nicht farbenfehlsichtig ist, sondern bei der noch viel mehr passiert in Sachen Farben. Eine, die alles andere als farbenblind ist, Julia. Julia Schmitz, 34 Jahre alt, lebt in Berlin. Julia ist Journalistin und Yogalehrerin und sie sagt von sich selbst, in meinem Kopf ist es bunt. Julia ist nämlich Synästhetikerin. Und mit ihr spreche ich jetzt über ihre Farbwahrnehmung. Hallo Julia.
Hallo.
Du hast mal gesagt, in deinem Kopf ist es ein bisschen wie bei einem Gemälde von Kandinsky. Was heißt das? Nimm uns mal mit in deinen Kopf und sag uns mal, was da farblich abgeht.
Da geht eine ganze Menge farblich ab. Quadrate, Kreise, Kringel, alles in einem Bild. Und das ist ungefähr das, was passiert, wenn ich Musik höre und dabei die Augen schließe. Also es passiert auch, wenn ich die Augen offen habe, aber dann ist mir, das läuft so ein bisschen unterbewusst. Und wenn ich die Augen schließe und mich auf die Musik konzentriere, dann bewegen sich diese Formen und je nach Musik, je nach Tönen.
Das hört sich ein bisschen an wie bei einem Trip oder sowas.
Ja, tatsächlich nehme ich das Beispiel in letzter Zeit immer. Ich habe zwar LSD selber noch nie ausprobiert, aber viele, also man kennt es ja vom Hörensagen.
Ja, oder aus Filmen. Da sind in den Filmszenen passiert das ja auch immer so.
Genau, diese visuellen Effekte, Farben oder Dinge, die sich bewegen und ungefähr so... ist es bei mir immer.
Musik, also eine Sache, können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen und gemeinsam ein bisschen Musik hören. Aber nur damit wir das nochmal verstehen, was da passiert, wo siehst du noch Farben überall?
Ich sehe Farben bei Buchstaben und bei Zahlen und auch meine Wochentage oder meine Vorstellung von Wochentagen und von Monaten und von Jahren, die haben auch eine Farbe und eine Form.
Wie sieht denn der Freitag aus?
Der Freitag ist ein blaues Quadrat.
So einfach. Der Donnerstag so als Beispiel?
Der Donnerstag ist braun und so ein bisschen eiförmig, würde ich sagen. Also auch ein bisschen verschwommen in meinem Kopf immer.
Du hast auch gesagt Buchstaben, da siehst du Zahlen. Das heißt auch, wenn du Namen liest, hast du gleichzeitig irgendwie Farben im Kopf?
Das ist immer so ein bisschen schwer zu erklären. Also wenn ich jetzt einen Namen lese, dann ist er meistens in schwarz geschrieben und ich sehe natürlich auch, dass die Buchstaben in schwarz geschrieben sind. Aber sobald ich einen Buchstaben rausnehme und den denke, zum Beispiel das P, dann ist er orange.
Also ich wäre orange.
Genau, Paulus ist tatsächlich orange.
Und wie ist das für dich? Also was heißt das? Kannst du damit irgendwie mehr was anfangen? Ist das irgendwie dann schön, ein Name mit einer bestimmten Farbe für dich oder nicht schön?
Ich habe natürlich so meine Lieblingsfarben und meine nicht so Lieblingsfarben und orange gehört zugegebenermaßen nicht so dazu.
Was ist denn deine Lieblingsfarbe unter diesen ganzen vielen Farben in deinem Kopf?
Meine Lieblingsfarbe ist ein Blutrot.
Kannst du beschreiben, warum und vielleicht wann diese Farbe auftaucht?
Also warum kann ich nicht sagen. Sie gehört zum B. Das B ist rot, das H ist rot und die 5 ist rot. Und der Dienstag ist auch rot.
Und wenn rot deine Lieblingsfarbe ist, reicht das sozusagen, wenn das die Farbe ist, die du in deinem Kopf siehst? Oder ist es auch schön für dich, wenn die Farbe dich umgibt?
Ich habe tatsächlich auch einige rote Sachen zu Hause, so rotes Geschirr, rote Tassen und so, weil mir die Farbe sehr zusagt. Und ich würde auch sagen, Menschen, die deren Namen mit einem H oder einem B beginnt, die finde ich auch ganz schön oder ganz sympathisch direkt.
Bei Zahlen ist es auch irgendwie mit Farben verbunden bei dir?
Genau, jede Zahl hat ihre eigene Farbe. Und das haben, glaube ich, ziemlich viele Synästhetiker. Manche haben wirklich für jede einzelne Zahl, also auch Zahlenkombis, eine eigene Farbe. Und bei mir haben die Zahlen von 0 bis 9 eine eigene Farbe. Und dann setzen die sich einfach aus diesen Farben zusammen.
Hm. Das heißt, wenn du addierst, hast du zwei Farben. Also wenn du jetzt die 3 und die 4 addierst, hast du die 7. Und wenn du dann 54 hast?
Also die 3 ist braun und die 4 ist gelb. Und zusammen ergibt das eine grüne 7.
Ah, okay. Und bei Zahlen, die mehrere Ziffern haben, dann hast du mehrere Farben.
Genau, also die 76 zum Beispiel ist dunkelgrün, hellgrün, weil die einzelnen Zahlen diese Farbe haben.
Hat das in irgendeiner Form Vorteile für dich auch, wenn du in Farben Zahlen denken kannst?
Ich kann mir gut Telefonnummern merken, tatsächlich. Ich kann überhaupt nicht gut rechnen, aber Telefonnummern und Zahlenkombis kann ich mir gut merken.
Lass uns doch nochmal mit der Musik beschäftigen. Du hast die ja direkt als erstes Beispiel genannt, ne? Dass Musik ganz viel bei dir im Kopf auslöst. Hören wir doch mal in ein Stück rein. Klassische Musik, Vivaldi. Was macht Vivaldi mit Julia?
Vivaldi ist ein bisschen anstrengend. Das sind so hohe, spitze Töne und die kommen in meinem Kopf an wie so... Ja, so Nadelspitzen, Kirchturmspitzen, also wirklich so ganz, ja, viele Spitzen. Und die sind relativ aufdringlich in dem Moment.
Mhm. Jetzt haben wir nochmal ein Beispiel aus der klassischen Musik. Rachmaninow. Also das Ding, das fährt mich augenblicklich runter. Ich habe natürlich irgendwie keine Farben damit in Verbindung, aber es beruhigt sehr. Wie sieht das bei dir aus?
Das ist deutlich angenehmer, beruhigt auch mich. Das sind einfach nur, ist immer ein bisschen schwer zu beschreiben, es sind gelbe Punkte oder Tropfen, die dann, je nachdem wie hoch die Musik geht und wie tief die Musik geht, so durch in der Höhe, in dem Bild vor meinem inneren Auge so rumrollen sozusagen. Und da das sehr langsam, die bewegen sich sehr langsam, deswegen ist es auch für mich angenehm.
So, das war jetzt mal Beispiele aus der klassischen Musik. Einmal ein bisschen anstrengender Vivaldi und ein beruhigender und schöner Rachmaninow. Die Musik, die uns meistens umgibt, hört sich aber anders an, vielleicht ein bisschen in die Richtung hier. Kendrick Lamar, so Musik, die auch bei uns in Deutschlandfunk Nova läuft. Was macht die mit dir?
Das ist ziemlich anstrengend, weil da sind mehrere Ebenen drin. Da hat man unten den Bass, die Musik und dann singt jemand oben drüber. Und das heißt, ich habe erstmal unten so Kuddelmuddel, das waren auch ähnlich wie bei Vivaldi, so Spitzen. Und dann oben einfach so große, unkoordinierte, platzende Dinger. Und das ist oft bei Hip-Hop so. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich kenne andere Synästhetiker, denen das auch so geht. Also Hip-Hop ist überhaupt nichts für uns.
Mhm. Aber was heißt denn das dann sozusagen in deinem Alltag? Weil wir sind ja von Musik ständig umgeben. Man geht ja manchmal auch auf Konzerte. Das heißt, du musst dir das wirklich genau aussuchen, weil es für dich richtig, richtig anstrengend sein kann. Und du kannst dann eben vielleicht nicht so oft auf ein Hip-Hop-Konzert gehen?
Ich war noch nie auf einem Hip-Hop-Konzert und werde das, glaube ich, aus den Gründen auch nicht tun. Ich höre gerne Klassik, aber ich muss dann frei haben sozusagen. Also ich muss mich darauf konzentrieren können, die Augen schließen und mich diesen Farben ergeben. Ich kann dabei nicht arbeiten, das lenkt mich total ab. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich gerne elektronische Musik höre, weil da nicht so viel passiert. Also so ein klassisches Techno-Lied, das sind einfach nur so ein paar Kreise, die wiederholen sich. Ja? Und ja. Das ist entspannter.
Nun wohnst du ja in Berlin, ne? Und diese Stadt ist eine laute, eine wuselige Stadt. Ich weiß ja nicht, wie das zum Beispiel mit Geräuschen ist, aber Musik ist da ja auch überall ständig aus den Geschäften und so weiter und so fort. Heißt das, für dich ist das Leben in der Stadt auch anstrengend?
Ja, wenn ich gestresst bin, dann stören mich diese Geräusche ganz besonders. Und wenn ich entspannter bin, dann nehme ich das nicht so wahr. Dann läuft die Synästhesie so ein bisschen unterhalb. Und bei den Geräuschen, also so Presslufthammer oder Krankenwagen, die sind sehr anstrengend für mich, weil Ich kann diese Geräusche nicht nur sehen, ich kann solche lauten Geräusche auch fühlen, körperlich fühlen.
Wenn du jetzt sagst, du fühlst einen Krankenwagen oder Presslufthammer, hast du gesagt, wie fühlst du das?
Also bei dem Presslufthammer, das fühlt sich an, als würde mich jemand von jetzt auf gleich am Oberarm greifen, aber richtig fest, also unangenehm fest. Und so geht es bei anderen Geräuschen auch. So ein Krankenwagen fühlt sich oft an, als würde mir jemand an die Gurgel gehen. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ungefähr da spüre ich den Ton dann.
Wann hast du denn gemerkt, dass bei deiner Wahrnehmung was anders ist als bei vielen anderen Menschen?
Also ich habe zwei Erlebnisse gehabt. Das eine war mit 5 Jahren. Da haben mir meine Eltern diese bunten Kühlschrankmagnete, also Buchstaben und Zahlen, geschenkt.
Mit denen dann man so rumspielen kann, die man rumordnen kann und Wörter damit bilden kann und so.
Genau, also ich konnte noch nicht lesen und schreiben, aber ich habe es gerade so ein bisschen gelernt. Und das kam mir komisch vor. Da war dann ein rotes L und das ist bei mir im Kopf blau. Und die hatten alle die falschen Farben. Und das konnte ich aber natürlich nicht so richtig kommunizieren, sage ich mal. Und ich erinnere mich dann an eine Situation, dass ich meinen Vater gefragt habe, welche Farbe sein Mittwoch hat. Dann hat mein Vater gesagt, blau. Und dann haben wir beide uns Buntstifte genommen und haben einmal unsere Wochentage aufgezeichnet. Und mein Vater wusste nicht, dass das irgendwas Besonderes ist. Er kannte auch das Wort Synästhesie nicht. Und ich war 5, ich logischerweise auch nicht.
Das heißt, dein Vater Synästhetiker.
Genau, das wird vererbt.
Und so hast du da schon mal jemanden gehabt, der das auch so wahrgenommen hat, was ja sozusagen wahrscheinlich eine Hilfe war oder was Besonderes war, um überhaupt damit klarzukommen, oder?
Da wir beide ja nicht wussten, dass andere Menschen das nicht so sehen, kam uns das jetzt nicht besonders vor, ehrlich gesagt. Aber es hat schon nochmal die Verbindung gestärkt. Also andere Leute hätten vielleicht gesagt, wie, welche Farbe hat mein Mittwoch?
Ja, eben meine ich, genau. Ja. Und so hattest du jemanden, der darauf eingehen konnte und der das mitnehmen konnte. Waren die Farben bei ihm die gleichen wie bei dir oder war das anders?
Das ist eigentlich immer unterschiedlich von Person zu Person.
Das heißt, mit 5 Jahren hast du das erste Mal gecheckt, dass du da was anders wahrnimmst. Da konntest du noch nicht lesen und schreiben, aber dann geht's ja in die Schule. Und dann wird das ja mit den Buchstaben, wird das mit den Zahlen intensiver. Gab's da irgendwie Momente, wo du gemerkt hast, das ist anders als bei anderen Kindern?
Nein, also das ist tatsächlich die Zeit, wo sich diese Farben so richtig entwickeln im Kopf, weil vorher kann man ja noch nicht lesen und schreiben und kennt die Buchstaben nicht. Aber das war nie ein Thema. Ich habe nie darüber gesprochen, weil man sich, glaube ich, in dem Alter auch noch nicht mit der Wahrnehmung an sich beschäftigt. Und das ist wirklich erst passiert, als ich in meinem ersten Praktikum als Journalistin einen Text über Synästhesie schreiben sollte und nicht wusste, was das ist. Und das recherchiert habe und völlig verblüfft war, dass das Verknüpfungen im Gehirn sind, die eigentlich nicht normal sind, in Anführungsstrichen.
Nach dem Motto, du hast gedacht, das haben alle anderen Menschen auch so.
Genau, ich habe so auch in die Redaktionsrunde gefragt, ob das nicht völlig normal ist, dass man Farben für die Zahlen hat.
Wie haben die Leute geguckt?
Die haben große Augen gemacht und dann gesagt, so, ja, dann bist du ja die Richtige, die den Artikel jetzt schreibt.
Also das heißt, du hast dann tatsächlich über deinen Job einen Zugang gekriegt zur Synästhesie. Und bist dann wahrscheinlich total tief in die Recherche gegangen, oder?
Ich bin dann erstmal in die Recherche gegangen, genau. Und habe mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt, habe auch viel in mich reingehorcht, also wirklich so Experimente gemacht mit, ich höre jetzt einfach mal Musik, schließe die Augen und gebe mich diesen Bildern hin, die da hochkommen oder diesen Farben und Formen. Und so richtig tief bin ich aber erst vor 2 Jahren oder so eingetaucht, als ich nochmal darüber recherchieren musste. Und habe herausgefunden, dass es also, ich glaube, über 50 verschiedene Formen der Synästhesie gibt. Und ich habe ungefähr 10 davon, sage ich mal. Und ich kannte viele davon auch gar nicht.
Was hat das für dich verändert, dass du dann wusstest, was das ist?
Ich nehme mich auf jeden Fall anders wahr. Ich bin viel offener für Geräusche um mich herum und beobachte das ganz aufmerksam, wie zum Beispiel ein Vogelzwitschern aussieht in meinem Kopf oder die verschiedenen Vogelstimmen, wie die aussehen. Es hat mich auf jeden Fall auch noch näher an mich rangebracht, weil Synästhesie gehört ja zur Hochsensibilität. Und ich habe mich früher oft gefragt, warum mich große Städte, viel Lärm so stressen, dass ich danach auch richtig müde bin. Und jetzt weiß ich, woran es liegt und kann mir bewusst diese Auszeit nehmen. Also ich fahre dann immer in den Wald und gehe da eine Stunde spazieren und dann sind die Sinne wieder leer sozusagen.
Julia, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und jetzt danke an die bunte Truppe, die diesen Podcast möglich gemacht hat. Danke an Vera Pache, die uns die Geschichte des schälen Grünen erzählt hat. Danke an Sandro Schröder, der mit Benjamin Gerold über Farbenblindheit gesprochen hat. Und nochmal vielen Dank an Julia Schmitz. Danke auch an Vera Pache online und Nastja Schwabska in der Technik. Vielen Dank an Julia Rosch und Sandro Schröder für die Redaktion dieser Sendung. Wenn ihr was loswerden wollt, also Lob, Kritik, Anregung, ein Bild von eurer Lieblingsfarbe, dann schreibt uns bitte eine Mail. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Bitte dahin auch Geschichten schicken, von denen ihr denkt, das gehört gehört. Also, wenn euch jemand eine Geschichte erzählt hat oder ihr selber etwas erlebt habt, von dem ihr denkt, das sollte mal in diesem Radio hier erzählt werden. Wir freuen uns sehr über eure Mails. mail@deutschlandfunknova.de. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Rezensionen und Sternchen bei iTunes und Co. Die nächste frische 100 gibt es in 2 Wochen wieder. Da geht es um Chancen im Leben. Habt eine schöne, bunte Zeit bis dahin. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Als ich mich mit Schweinfuttergrün und Schelesgrün beschäftigt habe, bin ich noch auf ganz viele andere Geschichten hinter Farbtönen gestoßen. Und ein Farbton, den ich ziemlich besonders finde, der heißt Mumienbraun. Und ja, es geht genau um das. Es geht um Mumien. Und zwar gab es Anfang des 20. Jahrhunderts mal eine Anzeige in einer Zeitung. Und dort hat ein Farbhersteller annonciert und gefragt, hat jemand bei sich zu Hause irgendwo noch alte, antike Mumien rumliegen, weil er tatsächlich diese Mumien benutzt hat, also zermahlen hat, um dort Pigmente draus herzustellen.
Doch, mir fällt noch was ein, wo ich oft diskriminiert bin, was das ärgert mich auch wirklich, ist beim Spielen, wenn man Gesellschaftsspiele spielt. Es gibt viele Spiele, da muss man Farben sehen können und das könnte man oft umgehen. Das fände ich super, wenn man das beim Spieldesign noch mehr berücksichtigen würde. Weil da ist es wirklich ein Handicap. Es gibt auch manche Spiele, wo das dann immer ganz gut gelöst ist, wo jede Farbe dann auch noch eine Form zugeordnet hat. Da denke ich, da war irgendjemand im Verlag, der auch farbenblind ist. Der hat da kurz drauf hingewiesen, weil das ist total sinnvoll, weil das macht manche Spiele wirklich kaputt. Wenn das die Essenz ist von unserem Gespräch und vielleicht zur Folge hat, dass alle Verlage das überdenken, dann wäre ich sehr stolz. Dann hätte ich viel getan für die Community.
Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon ich rede und mich gleich in die Kategorie Freak einsortieren, weil sie es nicht nachvollziehen können.
Und woran merkst du das?
Ja, das sind meistens Menschen, die auch nicht großartig offen sind für andere Sichtweisen und die sich gar nicht vorstellen können, dass Wahrnehmung auch anders funktionieren kann. Und bei denen gebe ich mir dann auch nicht viel Mühe, das zu erklären, weil da beiß ich dann auf Granit.
Und wenn ihr Lust habt, jetzt noch mehr zu hören in der 100 über etwas, was man sehen kann, dann habe ich noch was für euch. Es geht um ein Bild vom Fotografen Andreas Langer.
Also man sieht natürlich sein Deutschland-Trikot, dazu eben diese schlabbrige Jogginghose und halt der Arm zum Hitlergruß gereckt. Dabei hat er sich halt irgendwie wahrscheinlich zu sehr reingesteigert, dass er sich in die Hose gepisst hat.
Harald Ewert heißt der Mann auf dem Schwarz-Weiß-Foto, der da steht mit Hitlergruß und Pissfleck in der Hose. Ich glaube, die meisten kennen dieses Bild. Im August 1992, da sind nämlich 3000 Randalierer, Neonazis und Krawalltouristen nach Rostock-Lichtenhagen gekommen. Sie haben sich vor einem Haus postiert, in dem Asylsuchende und Gastarbeiter aus Vietnam wohnten. Und da gab es den puren Ausländerhass. Es flogen Steine und Molotow-Cocktails. Harald Ewert, der steht neben dieser Szenerie und guckt zu. Er gafft, kann man so sagen. Und dieses Bild von ihm, das erscheint im Spiegel und in vielen, vielen anderen Medien. Und es ist bis heute das Sinnbild dieser ausländerfeindlichen Ausschreitung damals. Die ganze Geschichte über Harald Ewert, den hässlichen Deutschen, hört ihr in der 100, Ausgabe 71. Augenblicke, die Macht der Bilder, heißt der Podcast. Findet ihr bei Spotify, bei iTunes, auf deutschlandfunknova.de und beim Podcast-Dealer eures Vertrauens.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.